Jetzt treten wir ein in die achte Fragerunde und es beginnt der Kollege Barth für die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nachdem Frau Dr. Ebel-Gabriel mir vorhin mit meiner Frage nach der Sondersituation der Universitäten in den neuen Ländern nicht so richtig folgen wollte, versuche ich es jetzt als Thüringer nochmal bei einem Wahlthüringer. Herr Professor Vogel, Sie haben ja als Ministerpräsident in einem Land, also in einem neuen Bundesland, welches sich ja auch durchaus auf seine Hochschullandschaft was zugute hält, sicherlich da Ihre Erfahrungen so gemacht. Und deswegen ist zunächst meine Frage, ob Sie mir in der Einschätzung zustimmen, dass es aufgrund der Teilung Deutschlands schon eine besondere Situation an den ostdeutschen Hochschulen gibt, insbesondere was den Sanierungsbedarf auch im baulichen Sektor betrifft. Und dass aus dieser besonderen Situation auch ein besonderer Finanzbedarf sich ergibt. Und des Weiteren würde ich zunächst gern wissen wollen, ob Sie mir weiter in der Auffassung folgen können, dass die jetzt vorgesehene Regelung in der Finanzierung für die nächsten Jahre die ostdeutschen Hochschulen nicht besonders günstiger dastehen, um es mal auch ganz vorsichtig zu formulieren. Zum einen, was die Anbindung, also die Frage, wie die Finanzierung erfolgen soll, nämlich an das Aufkommen der letzten Jahre das anzukoppeln, und zum zweiten auch die Frage der vorgesehenen Bagatellgrenze von 5 Millionen, wo mir im Moment gar nicht einfallen will, ob überhaupt ein Projekt in den neuen Ländern diese Grenze überschreiten würde. Und wenn ich dann an die Ausführungen von Herrn Professor Kempen eben denke, mit der Frage der besonderen Aufgabe, was die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse betrifft, dann wäre meine Frage, wenn Sie sagen, Herr Professor Vogel, dass jetzt mit Blick auf die Finanzverfassung, die dann noch kommen soll, auf die Änderung, man jetzt diese Föderalismusreform beschließen müsse, und dabei auch auf Änderungsvorstellungen verzichten müsse, so wünschenswert diese auch seien. Das war Ihre Formulierung von vorhin. Dann wäre zunächst meine Frage, an welche, auf die man verzichten kann, haben Sie denn da gedacht? Und vor allem aber ist meine Frage, was könnten Sie sich denn vorstellen, was machbar, was möglich wäre, was man in dieser Runde jetzt noch ändern könnte, ändern müsste, um auf diese besondere Situation der Hochschulen in den neuen Ländern entsprechend Rücksicht zu nehmen, möglicherweise die Freigabe der Solidarpaktmittel für den Hochschulbau, ob das vielleicht eine Idee wäre. Vielen Dank.
Dank. Jetzt hat das Wort der Minister, Professor Dr. Frankenberg, Baden-Württemberg.
Die Frage geht an Sie, Herr Professor Mayer, oder andere mit großer Hoffnung auf Bundeshilfe. Wenn wir uns die Haushalte von Bund und Ländern ansehen, ist die Hoffnung, der Bund sei leistungsfähiger als die Länder, eigentlich etwas vermessen. Der Bund ist mindestens genauso verschuldet, wie es die Länder sind. Und der Bundeshaushalt hat wahrscheinlich weniger Spielräume als einige Länderhaushalte. Und die Frage ist, wieso man dann auf den Bund setzt, um Probleme zu lösen, die eigentlich auch bei der jetzigen Verfassungslage prioritär Länderprobleme sind. Und um auf einen Punkt zurückzukommen, auf den Hochschulpakt, wenn die Mittel, wie sie jetzt vorgesehen sind, fließen würden, dann könnten wir etwa 15% der Kosten decken, die wir insgesamt aufwenden müssten, um die notwendigen zusätzlichen Studienplätze zu finanzieren. Also 85% blieben ohnehin bei den Ländern. Das heißt, es bliebe so oder so, auch gerade aufgrund der Haushaltslage, prioritär eine Länderangelegenheit.
Vielen Dank. Jetzt Frau Kollegin Burchardt für die SPD-Fraktion.
Eine Frage, die richtet sich an Herrn Töne und Herrn Steinert. Ich möchte hinleiten zu dieser Frage mit einer Anmerkung zu der Anmerkung von Herrn Drexler. Ich war auch bei den anderen Anhörungstagen zugegen und teile Ihre Einschätzung, dass der überwiegende Teil der Sachverständigen festgestellt hat, die Absicht der Föderalismusreform, die Ziele sind gut, aber und großer Verbesserungsbedarf festgestellt worden ist bei nahezu jedem Themenkomplex, auch im Grundsätzlichen, die behandelt worden sind. Und wir als Abgeordnete den Hinweis erlaube ich mir jetzt mal an dieser Stelle und zu dieser Zeit. Wir haben nicht die Absicht und die Zielsetzung zu bewerten, sondern wir haben mit dem Gesetzentwurf das Ergebnis zu bewerten, was uns diejenigen, die den Entwurf fertiggestellt haben, zu verantworten haben. Und bei der Bewertung des Ergebnisses müssen wir prüfen und das auch legitimieren können vor denjenigen, die uns gewählt haben, ob die Ergebnisse geeignet sind, die Probleme zu lösen, die das gesamte Land hat, die der Gesamtstaat hat, und ob die Vorschläge den Herausforderungen gerecht werden. Also diesen Hinweis erlaube ich mir an der Stelle und deswegen bedanke ich mich auch nochmal bei allen, die so lange geduldig uns heute Rede und Antwort stehen. Zu der Frage, an dem ersten Anhörungstag ist denn von den Protagonisten auf die Frage, warum Föderalismusreform, wem nützt es, unter anderem geantwortet worden, die Bürger profitieren davon. Und genau dieses möchte ich jetzt mal konkretisieren auf die heute zu behandelnden Gegenstände Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und deswegen richte ich die Frage auch an Herrn Töne, Herrn Steiner. Die Bürger begegnen uns ja nicht als abstrakt, sind ja kein Abstraktum, sondern sind Schüler, sind Studenten, sind Lehrende, damit Beschäftigte, sind Eltern. Können Sie kurz, prägnant auf den Punkt bringen, welche Vorteile, welche Nachteile haben die so jetzt mal etikettierten Bürger von diesem Teil der Föderalismusreform und was überwiegt nach Ihrer Auffassung?
Ja, vielen Dank. Jetzt hat das Fragerecht die Kollegin Hirsch für die Fraktion Die Linke.
Ja, meine erste Frage geht an Professor Meyer und zwar möchte ich nochmal gezielte Nachfragen wegen den Kompetenztiteln, die jetzt aufgenommen worden sind in den Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung. Da haben wir jetzt viel drüber geredet, inwieweit es Sinn macht, dass die Länder da Abweichungsrechte haben. Was mich noch viel mehr interessieren würde, ist, inwieweit Sie es als ausreichend empfinden, die beiden Kompetenzen, also Hochschulzugang und Hochschulabschlüsse, die dort jetzt festgelegt worden sind. Sie haben dann Ihre schriftlichen Stellungnahme nochmal auch explizit deutlich gemacht, dass beispielsweise ja Gebührenregelungen da ganz klar unter die Zugangsfrage nicht mit drunter fallen. Inwieweit es denn dann aus Ihrer Sicht Sinn macht, wenn der Bund weiterhin für die Ausbildungsförderung zuständig ist, aber beispielsweise keine Kompetenz hat, bei solchen Fragen Einfluss zu nehmen. Gleichzeitig könnte man sich ja auch überlegen, inwieweit Qualitätsfragen dort noch viel, viel stärker eine Rolle spielen. Also da einfach eine allgemeine Einschätzung von Ihnen, inwieweit das ausreichend genug ist. Und die zweite Frage geht an Herrn Töne. Sie hatten gerade eben auf diese Frage zur Weiterbildung deutlich gemacht, dass Sie sich gewünscht hätten, dass wir bei der ganzen Diskussion um die Föderalismusreform uns doch eher an den jetzt bestehenden Herausforderungen orientieren. Und da wäre meine Bitte an Sie, dass Sie vielleicht noch mal deutlicher machen können aus Ihrer Sicht, vor welchen Herausforderungen wir hier im Bereich der Europäisierung stehen. Da ist jetzt sehr, sehr viel geredet worden von Bologna-Prozess als ein Stichwort. Ich glaube, dass man da eben auch sehr, sehr viel stärker hingucken muss, inwieweit wir eben nicht nur darüber reden, einen einheitlichen Hochschulraum zu gestalten, sondern längst schon auch einen einheitlichen Bildungsraum, also da sehr viele Bildungsphasen einfach ja mit umfassen. Und da einfach die Frage, inwieweit Sie der Auffassung sind, dass die jetzt vorliegenden Vorschläge diesem Anspruch gerecht werden oder was daran eben noch mal konkretisierter geändert werden müsste.
Vielen Dank. Jetzt abschließend dieser Runde der Kollege Weinberg für die CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich schließe an bei der ersten Frage an den Kollegen Barth. Der hatte ja in seiner Fragestellung kurz angesprochen, die Bagatellgrenze dann für die neuen Länder. Da würde ich von Herrn Professor Kempen gerne wissen, grundsätzlich, wie er die Festlegung der Bagatellgrenze bewertet, sprich Orientierungsgröße 5 Millionen und möglicherweise, welche Position man haben könnte oder müsste bei der Festlegung dieser Bagatellgrenze bei Großgeräten. Und die zweite Frage geht in den Bereich der Forschungsförderung. An Herrn Professor Erhardt grundsätzlich die Frage, wie es zu bewerten ist, dass diese so oder in dieser Form jetzt beibehalten wird, also auch mit den jeweils gefundenen Lösungen, Integration von Forschungsbauten und Großgeräten in die Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung, Sicherstellung der Projektförderung und der Ressortförderung, Forschung des Bundes, wie gemeinschaftliche Finanzierung der großen Forschungsorganisationen. Und dann auch die Frage, wie denn diese Gemeinschaftsaufgabe denn in Zukunft verwaltet werden sollte. Also auch die Frage der Rollenfunktion BLK und auch die Frage sicherlich der Rollenfunktion des Wissenschaftsrates. Vielen Dank.
Vielen Dank. Damit kommen wir in die Antwortrunde und es beginnt Herr Professor Erhardt auf die Frage des Kollegen Weinberg.
Herr Weinberg, meine Damen und Herren, ich bin ausdrücklich für die Beibehaltung der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung. Und zwar auch in dem hier vorgelegten Text. Ich halte es für wichtig, dass die Forschungsförderung, die ja auch eine nationale Aufgabe ist, mit in der Hand des Bundes bleibt. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Jenseits des Verfassungstextes, mir fehlt eigentlich unter der Führung des Bundes die Aufstellung einer nationalen Forschungsstrategie. Der Wissenschaftsrat hat dies in Gestalt eines Forschungsförderungsforums, einmal vorgelegt in seinen Empfehlungen. Da können Sie dann auch die Rolle des Wissenschaftsrats in meiner Einschätzung hören. Als ich Senator in Berlin war, habe ich gesagt, die Empfehlungen des Wissenschaftsrates sind in Berlin Gesetz. Wenn ich es nicht so gehandelt hätte, hätte sich in Berlin viel weniger bewegt. Ich halte das für die wichtigste Institution zur Sicherung von Qualität und Zukunftsfähigkeit im Bereich der Wissenschaft. Deshalb bin ich zwar nicht beim Hochschulbau der Meinung, da geht es aber nicht um den Wissenschaftsrat, sondern da geht es um die anderen Fragen, die wir schon diskutiert haben. Aber im Rahmen der Positionierung der Wissenschaft und damit auch der Forschung wird der Wissenschaftsrat seine Aufgabe und seine Rolle behalten und behalten müssen. Im Bereich der Forschungsförderung wird der Bund seine Rolle behalten und behalten müssen und vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich sage Ihnen, warum das mit dem Forschungsforum nicht geklappt hat. Weil die Großfürsten der Wissenschaftsorganisationen sich zunächst einmal darüber unterhalten haben, ob Bund und Länder überhaupt dabei sein dürfen in einer solchen Abstimmung, da es ja um Bottom-up-Lösungen geht im Bereich der Forschungsförderung. So als ob die Forschung nicht für den Standort Deutschland insgesamt, nicht nur für den Wissenschafts-, sondern auch für den Wirtschaftsstandort große Bedeutung hat und hätte. Deshalb meine Meinung, es muss in diesem Bereich auch eine Führungsrolle geben, wo der Bund sich mit den Ländern, mit den Hochschulen, mit den Forschungseinrichtungen außer und innerhalb der Universität, mit der Wirtschaft abstimmt, um hier wettbewerbsfähig zu bleiben und sich noch wettbewerbsfähiger entwickeln zu können. Also in diesem Punkt, glaube ich, darf es kein Vertun geben, dass hier die Notwendigkeit einer Rückführung etwa von Bundeskompetenzen auf die Länder wäre in diesem Punkt für den Standort Deutschland nicht sinnvoll.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Kempen auf die Frage des Kollegen Weinberg.
Herr Abgeordneter, die Bagatellgrenze wird im Zusammenhang der Rahmenvereinbarung von Bund und Ländern über die Forschungsförderung, so wie sie besteht, diskutiert. Sie finden im Koalitionsvertrag einen Passus, wonach sowohl für die Projektförderung als auch für die Beschaffung von Großgeräten eine Bagatellgrenze, das ist die Rede von 5 Millionen Euro, eingeführt werden soll, um zu verhindern, dass die Bundesländer mit kleinteiligen Forschungsprojekten dem Bund auf der Tasche liegen. Das ist irgendwo nachvollziehbar einerseits, dass der Bund sich hier entlasten will. Auf der anderen Seite aber muss man darauf hinweisen, dass wertvolle und wichtige Forschung gerade und zuallererst in den Geistes- und Sozialwissenschaften oftmals keine besonders umfangreichen Mittel braucht, die Mittel aber gleichwohl nicht vorhanden sind auf Länderebene. Ich wäre also dankbar, wenn diese Bagatellgrenze eher sehr niedrig angesetzt wird. Je höher sie angesetzt wird, desto mehr geht das letztlich zulasten der nicht ressourcenintensiven Geistes- und Sozialwissenschaften. Dankeschön.
Vielen Dank. Jetzt hat das Wort Professor Dr. Mayer auf die Fragen des Ministers Frankenberg und der Kollegin Hirsch.
Minister Frankenberg, wenn mir der Bund sagt, er gibt mir nur 15%, dann wäre es, glaube ich, unklug zu sagen, nein, du darfst mir überhaupt nichts geben. Sie können darüber klagen, dass es zu wenig gibt, aber die Konsequenz zu ziehen, dass er überhaupt nichts geben darf, wäre, glaube ich, eine unkluge Konsequenz. Darf ich bei der Gelegenheit noch auf etwas hinweisen, was zur Klarstellung der Projektförderung des Bundes notwendig ist? In dem Entwurf und in der Begründung steht, der Bund könne, und vor allen Dingen das Bundesministerium für Bildung und Forschung, könne unabhängig von Artikel 91a Projektförderung ohne Beteiligung der Länder leisten. Das ist meines Erachtens nach der Verfassung, nach dem Verfassungsentwurf nicht möglich. Der Bund kann Projekt fördern, natürlich in seinem Bereich, also wo eine Natur, eine Kompetenzkraft Natur der Sache hat, etwa bei Großforschungseinrichtungen, die er als eigentlich seine Einrichtungen betrachtet. Aber außerhalb dieses Bereichs, seines eigenen Bereichs, kann er Projektförderung nach diesem Entwurf nur aufgrund einer Vereinbarung leisten, wobei die Vereinbarung auch vorsehen kann, dass er 100% bezahlt. Das ist ganz klar, das wollte ich nur klarstellen. Frau Hirsch hat gefragt, ob denn die konkurrierende Gesetzgebung, die Verteilung der konkurrierenden Gesetzgebung austariert ist und hat besonders auf Artikel 74 Nr. 13 Regelung der Ausbildungsbeihilfen verwiesen. Diese Ausbildungsbeihilfen, auf denen ja das BAföG beruht, sind Geldleistungsgesetze mit der Konsequenz, dass der Bund einen erheblichen Teil davon zahlt. Ich wüsste nicht, was dafür spricht, dieses zu ändern.
Vielen Dank, Herr Professor May. Jetzt Herr Professor Schneider, wie Sie mir gesagt haben, kurz auf Herrn
Ganz kurz,
Frankenberg.
Herr Staatsminister Frankenberg, Sie hatten auch die angesprochen, die sich ähnlich wie Herr Mayer eingesetzt haben für eine stärkere Mitfinanzierung des Bundes im Bildungsbereich. Wenn Sie meine Ausführungen damit meinen, beruht Ihre Frage, wie ich glaube, auf einem Missverständnis. Wir haben ja eine Finanzverfassung, in der praktisch die Länder überhaupt nicht über ihre Einnahmen verfügen können. Alle wesentlichen Steuergesetzgebungskompetenzen liegen beim Bund. Die Länder können ihre Haushalte nur ausgleichen durch Ausgabenkürzungen oder Kreditaufnahme. Solange wir diese Situation haben, ist es nicht nur geboten, sondern geradezu unvermeidlich, dass der Bund, der hier praktisch über die ein Monopol hat über die Einnahmesituation in den Ländern, auch in die Mitverantwortung genommen wird. Das heißt, wenn eben dieses Geld notwendig ist, muss der Bund entsprechend auch Steuergesetze ändern und die Einnahmen der Länder verbessern.
Vielen Dank. Jetzt Herr Steinert auf die Frage der Kollegin Burchardt.
Sehr geehrte Frau Burchardt, vielen Dank für diese Frage. Denn diese Frage beschäftigte mich jetzt nachmittags immer mehr aus der Sicht der Eltern, der Schülerinnen, der Lehrer, die sich mit Schule und Schulbildung beschäftigen. Wir haben uns 90% oder 99% der Zeit mit Hochschule, Wissenschaft, Forschung beschäftigt. Das ist auch wichtig. Aber wenn wir es nicht schaffen, dass wir den Unterbau, nämlich die schulische Bildung, so gestalten, dass die Hochschulen auch mit Nachwuchs versorgt werden, dann werden diese Diskussionen zu einem Phantom. Wir brauchen eine gute, grundlegende Bildung, die mit der frühkindlichen Erziehung und Bildung beginnt. Und an dieser Stelle frage ich mich, ob diese Föderalismusreform wirklich etwas bringt. Denn die Probleme des Schulbereichs werden nachhaltig kaum angefasst. Die wenigen Mittel, die wir bisher hatten, um etwas an Innovationen auf den Weg zu bringen, im Rahmen der Projekte der Bund-Länder-Kommission, im Rahmen des Investitionsprogramms der Ganztagsschulen, wo etwas geschehen ist, wo viele Schülerinnen und Schüler, wo viele Eltern beteiligt waren, motiviert waren, sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen, wo Lehrerinnen und Lehrer zusammen mit Eltern Projekte entwickelt haben. Diese Projekte und Programme werden reduziert. Die Herausforderung an eine Reform des Föderalismus besteht doch gerade darin, dass die Hoheit der Länder in der Schulpolitik in einen Prozess der gemeinsamen Zukunftsgestaltung gebracht wird und dass dieser Prozess als ein gemeinsamer verstanden ist. Sonst ist der Föderalismus eine Beliebigkeit. Und das vermisse ich für den Bereich Schulpolitik in dem vorgelegten Gesetzesentwurf viel zu wenig. Hier müssen Fragen angepackt werden und wenigstens die wenigen Instrumente, die wir hatten, erhalten werden, besser noch ausgebaut werden, um in eine zukunftsgerichtete Gestaltung der Bildung unserer Kinder und Jugendlichen zu kommen. Sonst ist alle weitere Diskussion über Wissenschaft, Forschung, Hochschule sinnlos, wenn es nicht gelingt, an dem Punkt entscheidende Qualitätsverbesserungen zu leisten. Mit den Kultusministerien der Länder, aber auch mit dem Bund, den wir hier nicht aus der Verantwortung entlassen wollen.
Vielen Dank, Herr Steinhardt. Jetzt Herr Töne auf die Fragen der Kolleginnen Burchardt und Hirsch.
Ja, die Frage, ich will nochmal bei Herrn Drexler anknüpfen, die Frage, ich bin nicht so rum eingestiegen zu sagen, jawohl, diese Reform muss so sein, aber noch diese oder jene kleine Änderung, sondern mein Punkt ist der, dass ich sage, wenn wir eine Föderalismusreform im Bildungsbereich brauchen, dann die zu mehr Harmonisierung ausgehend von dem selbstbewussten Mitarbeiten aller Partner daran, ein Problem zu lösen. Ausgehend davon, dass wir gemeinsam die Bildung in Deutschland für alle Kinder, Jugendlichen und diejenigen, die im Bildungsprozess befindlich sind, verbessern wollen. Das ist für mich eigentlich der Ansatzpunkt. Da ist die Frage, ob das die vorliegenden Instrumente reichen oder nicht reichen. Ich will mir jetzt nicht die Mühe aufladen, das Recht nicht den Zorn der vielen hier zuziehen und sowas wie eine Zusammenfassung versuchen. Ich will nur noch mal auf drei Punkte aufmerksam machen. Das eine ist, es gibt eine nationale Diskussion, und das ist gut so, über die Frage der Verbesserung, der Notwendigkeit der Verbesserung von Bildung. Leider korrespondiert die aber nicht mit den Mitteln, die für Bildung zur Verfügung gestellt werden. Ich weiß, dadurch, dass man mehr Geld irgendwo hinlegt, wird noch nichts in der Bildung besser. Aber andersrum kann ich mir nicht vorstellen, wenn man mehr Aufgaben haben will und weniger Mittel zur Verfügung stellt, dass dadurch der Prozess besser wird. Das Statistische Bundesamt hat als Beispiel für das Jahr jetzt für die Zahlen für 2004 nochmal veröffentlicht, was das gesamte Bildungsbudget angeht. Und real gesehen ist das gegenüber 2002 gesunken. Wir haben in dem Sinne einen fortlaufenden Prozess. Und ich habe die Befürchtung, dass diese Art von Föderalismus diese nach unten gerichtete Spirale eigentlich noch verstärkt. Konkret gesprochen müssten wir eigentlich andersrum ansetzen und das auch uns gewissermaßen an den Haaren aus dem Sumpf ziehend mit der nationalen Erkenntnis, mit der nationalen Diskussion, mit der nationalen Aufmerksamkeit starten können, um bestimmte Dinge nach vorne zu bringen. Das Ganztagsschulprogramm der alten Bundesregierung war doch ein gutes Programm. Dass da missbräuchlich mit umgegangen wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber es hat die Diskussion doch in einem Punkt deutlich gemacht, jawohl, Ganztagsschulen, wenn sie nicht als Verlängerung des frühmorgendlichen Unterrichts auf den ganzen Tag verstanden werden, sondern als eine neue Form von Unterricht, dann gibt es auch bessere Möglichkeiten, dann sind auch andere Ergebnisse möglich. Und auf dem Weg ist in ganz anderer Weise in Richtung Individualisierung des Unterrichts oder wie auch immer vorgegangen. Ich meine, dass wir unbedingt an dieser Stelle ansetzen müssen. Der Bund muss die Initiative behalten. Es muss die Möglichkeit geben, das bundeseinheitliche Interesse an einer Weiterentwicklung fördern zu können und darauf aufzubauen. Und an die anderen Punkte erinnere ich jetzt nur in Form von Überschriften. Also die Frage der Modellversuche, die müssen in der Tat sein. Die Frage der Studierendenzahlen wird man nicht allein auf Länderebene regeln können, die wachsenden Studierendenzahlen und dergleichen mehr. Ich mache jetzt hier einfach mal Schluss und komme noch zur europäischen Dimension. Ich meine, die wichtigste Angelegenheit, ich will jetzt nicht einen neuen Bereich aufmachen, aber die für mich wichtigste Angelegenheit ist die, Deutschland ist rein zahlenmäßig und von der Größe her in Europa ein ganz wichtiges Land. Umso wichtiger für uns ist, wenn wir die europäischen Ziele, die mit dem Lissabon-Prozess ja vorgegeben sind, dass wir wenigstens diese Ziele auch ernst nehmen und versuchen, uns daran zu halten. Das ist für Europa bestimmt. Nicht bestimmt, Moment, das ist zu viel gesagt, das ist sehr bedeutend für Europa. Wenn aber Deutschland dahinter zurückbleibt, ist all das, was dort an verbesserten Bildungsraum in Europa diskutiert wird, rückschrittig. Und nur als ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel in Lissabon die Zahl derjenigen, die als Schulverweigerer dastehen. Diese Zahlen sollen vermindert werden, sollen verringert werden. In der Tat eine ganz wichtige Angelegenheit, wenn man an die Zukunft der Gesellschaft denkt, an die Frage der Integration dieser jungen Menschen. Ja, aber bitte, dann müssen wir das auch als nationale Aufgabe anpacken und im nationalen Rahmen angehen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses auf den bloßen Verweis hin, es sei eine Zielsetzung, schon angegangen wird. Klar ist, dass das natürlich nur in Form einer Harmonisierung möglich ist, denn es ist völlig logisch, dass die Bundesebene nicht dafür sorgen kann, dass in einem kleineren Ort irgendwo in der Republik tatsächlich die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen, statt davon fernzubleiben. Aber es geht um eine Harmonisierung, um ein gemeinsames Eingreifen, eine gemeinsame Zielsetzung, eine gemeinsame Diskussion. Und die wird meines Erachtens durch die jetzt vorgenommene schärfere Abgrenzung und den dadurch forcierten Wettbewerb, um die Spielregeln und den Sinn und Ziel des Wettbewerbs klarzulegen, eher verschärft.
Vielen Dank, Herr Thöning. Jetzt abschließend dieser Runde Herr Professor Dr. Vogel auf die Frage des Kollegen Barth.
Jawohl, Herr Abgeordneter Barth, ich kann Ihrer Einschätzung zustimmen, dass wir natürlich in den jungen Ländern eine ganz andere Situation haben und vor allem hatten als in den alten. Weil in allen Bereichen, ob das die Krankenhäuser oder die Schulen oder die Altenheime oder was immer, auch im Hochschulbereich ein gewaltiger Nachholsanierungsbedarf vorhanden war, der in der Größe kaum zu schildern ist. Das geht ja hin bis zu den erfolgten Hochschulneugründungen. Die in der Napoleonzeit geschlossenen Universitäten im Westen Deutschlands sind Beispiel Augsburg, Beispiel Trier, alle in den 70er Jahren wieder gegründet worden und in Erfurt eben erst 20 Jahre später, weil 1970 niemand in der DDR eine neue Universität in Erfurt gegründet hat. Und dass das hohe Finanzbedarf nach sich zieht, da teile ich Ihre Einschätzung auch. Ich mache allerdings darauf aufmerksam, dass, soweit ich das verfolgt habe, bei den Finanzierungsvereinbarungen, bei den Kompensationsmitteln, dagegen ist ja von anderer Seite heute früh auch Einwand erhoben worden, durchaus die bessere Behandlung der neuen Länder in den letzten Jahren berücksichtigt worden ist und sich in die nächsten Jahre fortschreibt. Und ich mache natürlich auch darauf aufmerksam, dass die Solidarfondsmittel bis 2019 möglichst für solche Aufgaben geöffnet werden müssen. Man kann nur bei aller Engagiertheit für die Erforderung natürlich nicht dreimal bedient werden. Und aus diesem Grund scheint mir eine gewisse Berücksichtigung, ich will das ganz vorsichtig sagen, der besonderen Situation in den jungen Ländern gegeben zu sein. Bei der Bagatellgrenze bin ich zwar frei, ob die bei 5 Millionen liegen soll. Dass es aber vernünftig ist, eine Bagatellgrenze einzuziehen, weil der Umstand und der Zeitverzug, der eintritt, wenn man auch bei kleinsten Beträgen den ganzen bürokratische Prozedur durchlaufen muss, größer ist als der Ertrag. Und die größten Projekte liegen natürlich weit über 5 Millionen. Jena beispielsweise ist ja ein ganz praktisches Beispiel dafür. Also eine Bagatellgrenze, ja. Ich will mich nicht unbedingt festlegen, ob sie bei 5 Millionen sein sollte. Zweite Frage von Ihnen. Ich habe diese Bemerkung, so wünschenswert manche Änderung auch sei, so ist das Zustandekommen des Föderalismuskonzeptes mir wichtiger, am Anfang meiner Bemerkungen heute auf das ganze Konzept bezogen gemeint, weil wir ja natürlicherweise heute nur über die Bildung geredet haben. Aber die und damit zusammenhängende Fragen, das ist ein wahrscheinlich der wichtigste Bereich. Aber die ganze Diskussion ist ja nun entstanden über die Frage der Beteiligung, Bundesratsentscheidungen, Bundestagsentscheidungen. Dieser ganze Bereich war ja fundamental. Und ich kann nur noch mal sagen, das habe ich heute früh ja auch begründet, die Föderalismusreform ist um der Zukunft Deutschlands wegen dringend notwendig. Und dafür muss man unter Umständen auch bei den jetzt hier beratenden Dingen ein paar Pillen schlucken, die man allein, wenn man über Bildung und Wissenschaft reden würde, lieber nicht schlucken würde. Wir brauchen die Reformen, weil diese zu fortschreitende Zentralisierung, da bin ich ganz anderer Meinung als Herr Landfried, das ist das Problem in Europa, dass das 80 Millionen Volk in einer europäischen Gemeinschaft, die in der Mehrheit aus Ländern von der Größe der Länder der Bundesrepublik Deutschland besteht, mit der fortschreitenden Zentralisierung in immer größere Schwierigkeiten gerät. Und aus diesem Grund weiß auch ich manches, was ich auch in diesem Bereich anders hätte. Ich habe ja ein paar Beispiele genannt. Ich würde gerne die Finanzzusagen für die Zukunft an die Finanzreform gekoppelt sehen. Wir haben das ja vor ein paar Stunden besprochen. Ich würde gerne sehen, dass wir vorhin ist das schöne Wort von der Geschwätzigkeit gefallen, dass wir Einhalt gebieten der Ausbeulung der Verfassung von 1949 durch immer umständlicher, immer schwerer verständlich werdende Artikel mit 33 und mehr Punkten. Sowas hat es in der Verfassung am Anfang der Bundesrepublik nicht gegeben. Und wir müssen ja auch denken, das verteilt man dann in der Schule, das versteht kein einziger Hauptschüler, was da drin steht. Das ist ein solcher Punkt, die Besoldung auf Bundesebene. Da bin ich nun, das habe ich heute früh schon mal angedeutet, in der Tat der Meinung, wenn es eine Benachteiligung gibt, dann ist es die, wenn beispielsweise die Grund- und Hauptschullehrer nicht mehr einheitlich in Deutschland besoldet werden. Bei den Universitäten habe ich die Besorgnis viel weniger, als sie hier geäußert worden ist, da und dort. Ich habe sie viel mehr in dem breiten Bereich von Polizei und von Lehrern und also bei den großen Zahlen, da habe ich die Sorge, dass das zu negativen Folgen führen würde. Aber ich will noch mal sagen, so schmerzhaft dem einen oder anderen, wir haben ja stundenlang über die wunden Punkte gesprochen, das auch fällt. Mir scheint, man muss darauf achten, keine Veränderung vorzunehmen, die die notwendigen Zweidrittelmehrheiten im Bundestag und Bundesrat in Gefahr bringt. Kein Punkt, so gewichtig er auch von vielen gehalten wird, ist es wert, dass darüber das ganze Reformkonzept scheitert.